der nicht von Freude überwältigt wird, wenn er Glück genießt, und der frei von Anhaftung, Angst und Zorn ist, wird ein Weiser mit stetigem Geist genannt. Da ist so eine unwissende Klangschwingung da draußen. Können wir nicht vielleicht die Türen aufmachen, dann kriegen wir die Kühle des Hauses mit und vermeiden den Lärm der Matternwelt. Ich sage nochmal die Übersetzung. Jemand, dessen Geist nicht verwirrt ist, selbst wenn er die dreifachen Leiden erfährt, jetzt geht es ja wieder nicht. Warum ist nicht einer mit, warum ist nicht so ein Lärmüberwacher da, falls also da jetzt ein türkisches Konzert beginnt oder irgendein Kleinkrieg oder was weiß ich, Berlin. Also, du hast es, glaube ich, verstanden, was ich meinte. Dann, du verstehst? Dann mach du das bitte. Jemand, dessen Geist nicht verwirrt ist, selbst wenn er die dreifachen Leiden erfährt, der nicht von Freude überwältigt wird, wenn er Glück genießt und er frei von Anhaftung, Angst und Zorn ist, wird ein Weiser mit stetigem Geist genannt. Erläuterung. Das Wort Muni bezeichnet einen Menschen, der seinen Geist mit den verschiedensten gedanklichen Spekulationen aufrührt, ohne zu einer tatsächlichen Schlussfolgerung zu kommen. Man sagt, jeder Muni habe eine andere Betrachtungsweise. Und solange sich ein Muni nicht von anderen Munis unterscheide, könne man ihn streng genommen nicht als Muni bezeichnen. Nachal Savrishir Yasya Matang Nabhinham. Aber ein Stita Dir Muni, wie er hier vom Herrn beschrieben wird, unterscheidet sich von einem gewöhnlichen Muni. Der Stita Dir Muni ist immer im Krishna-Bewusstsein verankert, denn all seine Bemühungen der kreativen Spekulation haben sich erschöpft. Er hat die Stufe gedanklicher Spekulation hinter sich gelassen. Prashanta Nishesha Mano Ratantara Stotra Ratna 43. Und er ist zu dem Schluss gekommen, dass Sri Krishna oder Vasudeva alles ist. Vasudeva Savamiti Samahatma Sudhulaba. Ihn nennt man einen Muni mit gefestigtem Geist. Ein solcher völlig Krishna-bewusster Mensch fühlt sich durch die Angriffe der dreifachen Leiden keineswegs gestört, denn er betrachtet alle Leiden als die Barmherzigkeit des Herrn. Er fände es eigentlich angemessen, aufgrund seiner vergangenen schlechten Taten mehr Unannehmlichkeiten erleiden zu müssen. Und er sieht, dass seine Leiden durch die Gnade des Herrn bis auf ein Mindestmaß verringert wurden. Und wenn er glücklich ist, so weiß er, dass er alles nur dem Herrn verdankt und solches Glück eigentlich nicht verdient hätte. Er erkennt, dass er sich nur aufgrund der Gnade des Herrn in einer solch angenehmen Lage befindet, die es ihm erlaubt, dem Herrn besser zu dienen. Wenn er sich im Dienst des Herrn betätigt, ist er immer unerschrocken und aktiv und lässt sich nicht von Anhaftung oder Ablehnung beeinflussen. Anhaftung bedeutet, Dinge für seine eigene Sinnenbefriedigung anzunehmen, und losgelöst sein bedeutet die Abwesenheit einer solchen sinnlichen Anhaftung. Wer aber im Krishna-Bewusstsein verankert ist, kennt weder Anhaftung noch Loslösung, da er sein Leben dem Dienst des Herrn geweiht hat. Folglich wird er niemals zornig, auch dann nicht, wenn solche Unternehmungen erfolglos sind. Ein Krishna-bewusster Mensch ist sowohl bei Erfolg wie auch bei Misserfolg in seiner Entschlossenheit immer beständig. Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimade Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Devam Gauravani Pracharine Nivesesha Shunyavari Baskatya Desatadine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasani Gaura Bhakta Vrinda
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Dukesh Vanut Vigna Manas Sukesho Vigatas Priha Vitaraha Baya Krodha Stita Dhir Muni Ruchyate. Jemand, dessen Geist nicht verwirrt ist, selbst wenn er die dreifachen Leiden erfährt, der nicht von Freude überwältigt wird, wenn er Glück genießt und der frei von Anhaftung, Angst und Zorn ist, wird ein Weiser mit stetigem Geist genannt. Hier wird von dem Transzendentalisten gesprochen, der nicht von äußeren Umständen abhängig ist. Es gibt eine Stufe, auf der sich die meisten Menschen befinden, eine Stufe, wo sich ihr Bewusstsein völlig von Erfolg und Misserfolg abhängig macht. Das Beispiel, was gegeben wird, ist Wasser. Wenn Wasser in eine kalte Atmosphäre hineinkommt, wird es durch die Kälte derart beeinflusst, dass es gefriert. Und wenn dieses gefrorene Wasser, das Eis, in warmes, in eine so Hitze, eine heiße Atmosphäre kommt, einen heißen Wind zum Beispiel, verwandelt sich das Wasser wieder oder das Eis wieder zu Wasser. So wird auch der Materialist sehr froh, wenn er Erfolg hat. Und wenn der gleiche Materialist unerfolgreich ist, wenn er einen Misserfolg erleidet, wird er sehr, sehr gestört. Und sein ganzes Bewusstsein verändert sich. Diese Störungen im Geiste des Materialisten können innerhalb einer Stunde geschehen, sogar 10 Minuten oder innerhalb von einer Minute. Der Materialist mag in seinem Sommerurlaub sein und dann hört er, dass seine Freundin ihn betrogen hat mit einem Spanier, der im gleichen Kurort lebte, und von einer Sekunde auf die nächste die ganze Sommerfreude verdorben und er wird zu einem rachelüstigen, brutrünstigen Monster. Nicht? Ihr könnt also sehen, wie äußere Umstände den Materialisten ständig beeinflussen. Tatsächlich, der Materialist ist, oder jemand im materiellen Bewusstsein, er läuft ständig Gefahr, dass sein Bewusstsein einen Knick erlebt. Er kann nicht garantieren, was in der nächsten Minute, in den nächsten 10 Minuten geschieht. Er kann sich nie sicher sein. Diese Störungen sind ähnlich so wie, wenn man in einem Raum ist, in dem ein Telefon ständig klingelt. Da kommt die Polizei und sagt, Sie haben Ihr Fahrzeug falsch geparkt, zur Strafe haben Sie es abgeschleppt. Da kommt als nächstes der Freund, der einen Urlaub am der Adria vorschlägt. Als nächstes kommt die Zeitung und fragt, ob sie ein Interview machen kann. Und auf diese Weise ist keine Ruhe für jemanden, der an dem ein Telefon angeschlossen ist, was ständig klingelt. So ist es auch mit einem Materialisten. Je emsiger und je beschäftigter er wird im materiellen Leben, desto mehr werden die Störungen, die Reaktion auf seine Handlung auftreten, und er wird ständig dem Telefon des Geistes, dem Geisttelefon ausgeliefert sein. Ihr seht das, ein Materialist kann niemals ruhig sein. Sein Geist ist ständig wie eine Flamme, die an einem windigen Ort ist. Sie wird von hier gestört, sie wird von da geblasen, nach da, hierhin geblasen und so weiter und so fort. So, der Gottgeborene hat ständig Angst, dass irgendetwas störend auftritt. Er ist ständig unter Spannung. Nun, der Gottgeweihte, und hier wird es interessant, der Transzendentalist ist von solchen Störungen, die auftreten, nicht sonderlich beeinflusst. Er versteht, dass selbst Leid seinen Sinn in Krishnas Schöpfung hat. Es zeigt nämlich, dass etwas nicht in Ordnung ist. Und er kann davon etwas lernen. Wenn ihr ein Auto habt, so leuchten da allerlei rote Warnsignale auf. Bei unserem Automobil ist es so, dass wenn das, ich nehme an, das ist bei jedem Auto so, dass wenn die Benzin, das Benzin zur Neige geht, dann flackert es zuerst auf, das Licht, so war es glaube ich, und dann wird es beständiger und stetig, bis das die ganze Zeit so ein rotes Warnsignal da ist. So, nun könnte man sagen, ach, mich stört diese Anzeige. Das heißt, hier ist etwas nicht in Ordnung, ich muss wieder irgendwas machen, ich muss das blöde Auto irgendwo hinfahren. Und wir können darauf ein Stück Tuch tun oder Tesafilm, nicht durchsichtiger Tesafilm, und auf diese Weise hoffen, okay, das rote Licht, das ist ausgegangen. Jetzt ist alles in Ordnung. Weiterfahren. Und wir werden wissen, was passiert. Irgendwann sitzen wir mit stotterndem Motor zwischen Hannover und Bielefeld irgendwo in der deutschen Einöde und kommen nicht mehr vom Fleck. So, der Materialist macht so etwas. Der tut laufend das Leid versuchen zu übertuschen. In Amerika gibt es eine Arzneimittelindustrie, die also bei jedem kleinsten Leid, was da ist, das Betäubungsmittel hat. Und Leute, die das nehmen, sind zunächst einmal, haben halt nicht den Schmerz, hinterher jedoch im Alter, weil sie nicht die Krankheit wirklich ausgemerzt haben, werden sie zu einem invaliden Wrack, nicht mehr mit Herzschritt machen und solchen mechanischen Hilfsmitteln mehr funktioniert. So, der auch hier in unserer westlichen Kultur nimmt man, wenn das Leid mal drückt, man geht zum Psychologen und der sagt einem, du bist im Grunde genommen gar nicht so schlecht, wie du es annimmst oder wie es andere sagen, achte auf deine besonders guten Eigenschaften und alles ist schön, du bist erfolgreich, toll und gut aussehend. Oder man nimmt einfach ein bisschen Alkohol oder wie es die junge Welle tut, man schluckt ein bisschen Haschisch mit Tee runter und dann ist alles, denkt man, man ist schön dran, man ist jetzt gut dran. Die Transzendentalist versteht das Leid als ein Warnsignal und geht darauf ein. Er versucht es nicht zu überdecken, wie ein unwissender Autofahrer, der einfach das störende Warnsignal mit Pflaster überklebt. Der Devoti geht ein auf die Leiden des materiellen Daseins und stellt sich ihn, versteht, das materielle Leben ist nicht für einen Gentleman. Und wenn immer Leid auftritt, versteht er sofort, ich habe irgendetwas verkehrt gemacht. Und deswegen muss ich jetzt etwas an meiner Haltung korrigieren, sonst wird das Leid weiter fortfahren. Bei körperlichem Leid weiß der Devotee, dass er auf eine Weise, dass er gehandelt hat, zum Beispiel ungesund gelebt hat und versucht, seinen ungesunden Lebensstil zu korrigieren. Oder er versteht ganz einfach, war ein großer Sünder und hat jetzt schlechtes Karma gekriegt oder die Auswirkung auf sein vorangegangenes materialistisches Handeln und unterlässt deswegen seine materiellen Tätigkeiten. Das ist der oder wenn er mentales Leid erfährt, wenn es ihm schlecht geht, versteht er, er hat sich anderen Lebewesen nicht gut verhalten. Er hat vielleicht Vaishnava Apparats gemacht, sich gegen Gottgeweihte schlecht benommen, oder er hat auch andere Lebewesen mit Neid betrachtet und er versteht, jetzt geht es mir nicht so gut, jetzt bin ich in einer schlechten Situation, jetzt habe ich nicht so ein war ich nicht ein mentales Glück, sondern leide so ein bisschen. Der Devotee kann tatsächlich verstehen, dass hinter allem eine Ursache steht. Es gibt ein Buch, ich habe da gerade in Jugoslawien drüber gesprochen, die Vishnu Sanghita, da wird genau gesagt, was die Ursache von bestimmten körperlichen Leiden ist. Wenn zum Beispiel schlecht aus dem Mund riecht, was oft vorkommt, dann liegt das, ist eines der Gründe dafür, dass man schlecht über andere gesprochen hat. Das ist die Reaktion von schlechtem Mundgeruch. So, der Kami tut dann einfach Blendachs mit Aroma frischer gurgeln, nicht? Und ich weiß nicht, was man macht, eine aromatische Pille für den Magen schlucken, nicht? Und redet ständig weiter schlecht über andere. Und kriegt so weiter das schlechte Karma. Der Devotee versteht, lass mich hier dagegen angehen. Oder wenn der Devotee zum Beispiel merkt, mein Geist ist sehr agitiert, it's summertime, das heißt Mr. Lust sitzt auf jedem Baum mit einem Maul aus dem, oder einem Mund aus dem der Speichel tropft und mir ist da einiges raufgefallen auf mein Gehirn. So, denn wenn er lustvolle Gedanken hat, dann weiß er, mein Geist ist anscheinend nicht mit Krishna beschäftigt. Hier sind so viele materielle Wünsche gegenwärtig, weil ich nicht über Krishna nachdenke und nicht über Krishna meditiere. Mein Geist ist mit Maya erfüllt. So sieht der Devotee also in jedem Leid und in jeder Sache, die ihm auftritt, die in seinem Leben geschieht, die Ursache und geht konsequent gegen die Ursachen vor. Ich habe vergangenen Mittwoch in Frankfurt zu ein paar Studenten gesprochen und die sahen, dass sie in unserer westlichen Kultur sehr bedingt waren. Sie sind lange zur Universität gegangen und lebten in Frankfurt, einer Großstadt, wo es vielfache materielle Einflüsse gibt. Und sie sagten mir, sie wollten jetzt also all dem entgehen, indem sie eine Reise nach Indien antraten und danach für ein halbes Jahr in Russland lebten, im schweren Leningrader Winter. Sie argumentierten, da muss man jetzt selber mal leben, ohne auf all diese schönen, man muss auf die schönen Dinge verzichten, auf die man sich wie auf Krücken stützt in seinem Leben, auf diese stumpfmachenden Annehmlichkeiten und lebt da einfach dann nur von Kohl. In Leningrad geht es im Winter nur Kohl und Fleisch natürlich. Und dann muss man wirklich darum kämpfen, ein Vegetarier zu sein, und auf diese Weise wird sich die Persönlichkeit entwickeln. Nicht? Das ist das war also die Richtung, der diese Freunde, also das wird dann dieser Studenten, würde ich mal sagen. Aber ich habe sie darauf hingewiesen, dass man nicht spirituelle Fortschritte machen kann, indem man sich einfach nur von Gedanken ans materielle Leben, indem man versucht, die Gedanken ans materielle Leben oder an einen bestimmten Lebensumstand auszuschütten. Denn die Gedanken werden wieder aufs Neue kommen, solange wir in der materiellen Atmosphäre sind. Sie werden da in Leningrad die Frankfurt-Meditation beginnen. Nicht? Oh, in Frankfurt gibt es so schöne Müsli-Läden und so tolle Musik, die man kaufen kann. Und da ist das Treibhaus und wie heißen diese Vergnügungszette, die Backpfeife. Oder wie, Alishesh, du kennst diese ganzen Brotfabrik. Die Brotfabrik gibt's und das Novalis und so weiter und so fort. Und so kann ich mich da, so werden Sie in Gedanken mit Maya beschäftigt sein. Den buddhistischen Geschichten, no, actually, wir haben das auch in unserer Kultur, gibt es ein schönes Beispiel davon. Da war ein, zwei Mönche waren, die kamen zu einem Fluss, wo eine Frau stand, die über den Fluss setzen wollte. Und die Frau fragte sie, kann mich jemand von euch rübertragen? Der Alte sah sie gar nicht und ignorierte sie einfach. Ich bin doch nicht verrückt, eine schöne Frau zu berühren. Das ist hinderlich für meinen spirituellen Fortschritt. Während der Junge sagte, komm schnell, Huckepack. Und trug sie in 5 Minuten über den Fluss rüber. So nach einer Stunde verbissenen Schweigens sagte der alte Mann dann plötzlich, scheust du dich nicht, du hast jetzt eine Frau berührt, du bist verunreinigt und musst 5 Bäder hintereinander nehmen so weiter und so fort. Sagte der Junge, ich habe sie 5 Minuten getragen, aber du drehst sie jetzt schon eine Stunde mit dir herum in Gedanken. Der hat immer über sie meditiert, immer dran gedacht. So, das ist ein Dilemma. Man kann wohl äußerlich den Dingen entsagen, indem man nach Leningrad fährt oder einfach alles aufgibt und sich woanders niederlässt und so weiter. Aber das wird nichts nützen, solange der Geist nicht angefüllt ist mit neuen Inhalten. Man wird immer im Geiste diese Dinge mit sich tragen, die man entsagt hat. So der Transzendentalist, der Devotee, versteht das und versucht seinen Geist deswegen mit Krishna anzufüllen. Ich möchte euch ein schönes Beispiel in diesem Zusammenhang geben, was Prabhupada gab. Er sagte, der Geist ist wie ein Glas, welches sich ständig auffüllt mit den Dingen, die in der Atmosphäre liegen. Wenn wir in einer tintigen Atmosphäre sind, so wird sich das so tintiger Nebel, so wird sich der Geist, so wird sich im Glas ein Niederschlag von Tinte bilden. Auch wenn man es wieder und wieder ausschüttet, das Glas, wird es sich immer aufs Neue in einer tintigen Atmosphäre mit Tinte füllen. So ist es mit dem materiellen Geist. Auch wenn wir manchmal aus Frustration einfach aufhören mit bestimmten Tätigkeiten und vielleicht Schluss machen mit bestimmten Aktivitäten, werden wir, solange wir in der materiellen Welt sind, doch immer wieder und wieder erleben, wie unser Geist sich mit materiellen Wünschen anfüllt. Die Alternative ist, statt das Glas immer wieder aufs Neue auszukippen, lässt man frische Milch hineingehen. Und die Milch wird im Flusse die Tinte rausspülen, bis sich das Glas schließlich mit Milch gefüllt hat und nichts anderes mehr reindringen kann. So muss man auch den Geist ständig trainieren, indem man Krishna bewusste Eindrücke macht und über Krishna meditiert. Ständig, nicht nur 2 Stunden am Tage, wenn wir unsere Wunden schänden, sondern über den ganzen Tag. Dadurch, dass wir den Geist mit spirituellen Inhalten füllen, kann gar nicht mehr die Tinte der materiellen Wünsche dort Einlass finden. In der Bhagavad Gita gibt Krishna ein ähnliches Beispiel. Er spricht von dem Ozean, der nicht gestört wird durch die verschiedenen Flüsse, die in den Ozean einmünden. So wird auch der Geist eines Transzendentalisten nicht gestört, selbst wenn von außen mal so Wünsche sichtbar werden, während er die materiellen Sinnesobjekte betrachtet. Das ist zum Beispiel natürlich, solange wir in der materiellen Welt sind, werden wir mit Sicherheit die verlockende Reklame von McDonald's sehen. Und der Geist eines jungen Transzendenten macht denken, ach, jetzt mal ein Bibi fressen, also sorry, essen, oder wie das heißt, ein McDonald's. Nicht? Eigentlich, das kommt meistens nicht vor, weil das lernen wir sehr schnell. Man kriegt so gutes Prasadam, dass man überhaupt keine Anziehung mehr dazu hat. Aber man macht die Kinoplakate sehen, wie sich eine Frau ihr Hemd aufknöpft. Und man denkt dann, das ist also jetzt besonders sehenswert, das Fettgewebe. Und ist hoch beeindruckt. Und auf diese Weise macht der Geist einem ein Streichspiel und so weiter. Aber derjenige, der im Krishna-Bewusstsein verankert ist, hat so viel Nektar im Geist, so viel Ekstase, dass ihm das äußerst kleinkariert und ein bisschen dümmlich vorkommt, da agitiert zu sein. So, ihr seht die Wirkung von transzendentalen Leben. Man muss den Geist auffüllen mit der spirituellen Energie. Das heißt, es ist eine bestimmte Shakti, die Bhakti-Shakti, die im Herzen Glückseligkeit, Wissen und Ewigkeit erweckt. Diese Bhakti-Shakti wird so powerful, dass selbst die materiellen Ablenkungen, die es in dieser Welt, die ein einziges Ablenkungsmanöver ist, von der spirituellen Wahrheit, die uns so, diese Bhakti-Shakti macht uns stark, dass wir selbst in dieser Welt nicht abgelenkt werden können. Ein anderer Punkt war, ich möchte noch kurz sprechen über diese gedankliche Ausrichtung des Devotees. Das Wichtigste für einen Devotee ist, dass er immer an Krishna denkt und Krishna niemals vergisst. Das Vishnu Purana sagt, oh, welch ein Verlust, wenn man auch nur eine Minute Krishna vergisst. Ein unwiderruflicher Verlust, eine sehr schlechte Situation. Wenn ein Devotee anfängt, über Krishna nachzudenken, wird sich auch sein Leben in wunderbarer Weise verändern. Und er wird keinerlei Schwierigkeiten haben. Krishna wird nach und nach anfangen, bei einem Devotee, der anfängt, über ihn nachzudenken, das Leben einfach zu dirigieren und in eine sehr nice Richtung zu führen. Das ist die Kraft von Krishna, der im Geiste auftaucht. Ein gutes Beispiel in diesem Zusammenhang und für die ermüdeten Berliner Zuhörer ist Narahari Chakravarti Thakur. Narahari war ein Devotee, der die höchsten spirituellen Verwirklichungen hatte, der sich nach außen jedoch immer als ein sehr bescheidener und demütiger Vaishnava gab und sich nicht berüstete wegen seiner Erkenntnisse. Sein spiritueller Meister beauftragte ihn, in das Govindaji-Mandir zu gehen, den Govinda-Tempel, und den Tempel täglich zu säubern, was er mit großer Sorgfalt tat. Aber dieser Dienst stellte ihn nicht völlig zufrieden. Und so fing er eines Tages mit einer Praxis an, die sehr erstaunlich ist. Er fing an, in der Meditation ein Festmahl für Krishna zu kochen. Und er dachte beim Fegen darüber nach, wie er vor einem in einer Küche mit vielen verschiedenen Flammen war, also Feuern war, und kochte und kochte und kochte. So. 600 Meilen von diesem Tempel entfernt, der in Vrindavan steht, befindet sich die Stadt Jaipur. Und in diesem Jaipur gab es einen König. Dieser König hatte in der gleichen Nacht einen Traum. In diesem Traum erschien ihm der Govindaji Deti, den er auch verehrte, und sagte, ich habe einen wunderbaren Vaishnava, einen Diener von mir, der mir ein wunderbares Gericht gekocht hat. Und ich möchte, dass du in den Govindaji-Tempel gehst und diesen Vaishnava und dass die Arrangierung machst, dass dieser Devotee ständig für mich kocht. Und ich bin sehr angezogen zu dessen Küche. Dieser Vaishnava heißt Narahari. So, der König war sehr glückselig in diesem Traum und war völlig in der Ekstase, als Krishna erschienen war. Und wachte dann morgens auf Als er aufwachte, sah er neben sich auf dem Nachttisch einen goldenen Teller mit goldenen Bowls mit den wunderbarsten Präparationen drin. Und er verstand, dass Govindaji ihm das Mahaprasadam dahingestellt hatte. Und er konnte es zuerst nicht glauben. Und aber tatsächlich, der Teller war da mit den wunderbaren Zubereitungen. So ging er dann, ließ er schnell die königliche Familie holen und dann wurde das transferiert, also umgeschüttet auf menschliche Teller, auf die Teller von Menschen, und dann aß die königliche Familie dieses Mahaprasadam, was so köstlich mundete, dass sie für den ganzen Morgen in ein Ozean der Ekstase versunken und kichernd und lachend vor Ekstase auf dem Boden sich wälzten, völlig überwunden, überwältigt von dem spirituellen Wohlgeschmack dieses Mahaprasadam. Es war das Prasadam, was Narahari Chakravarti Thakur im Geiste gekocht und geopfert hatte, was Govindaji also als Beweis jetzt übrig lief für die königliche Familie. So, als der König irgendwie wieder sich in dieser Welt aus Raum, Zeit und Materie orientieren konnte, machte er sich sofort mit einer königlichen Begleitschaft nach Vrindavan, um dort in den Tempel von Govindaji von seinem Traum zu erzählen. Und er sagte, als er seine Geschichte beendet hatte, zum Beweis, ich habe hier das Geschirr Govindajis da. Das goldene Plate, der goldene Teller mit den Schälchen. Die Pujaris sagten, wartet mal, Eure Majestät, und gingen hin zu der Küche und da fehlte dieser Teller. Also die hatte nur einen Teller. Und dann sahen sie an dem goldenen Teller, das war genau das Opferbesteck. Jetzt sagte der König, Govindaji möchte, dass ein gewisser Narahari Chakravarti, der hier in diesem Tempel sein soll, jetzt ständig für ihn kocht, weil er so ein reiner Gottgeweihter ist. So, Narahari hatte sich die ganze Zeit hinter einer Säule versteckt, und das aus dem Versteck gehört. Er war sehr, sehr bescheiden. Und er betete zu Govindaji, oh Herr, du hast meine Opferung akzeptiert. Und dann war er schon umringt von den Pujaris, die zogen ihn aus seinem Versteck und sagten, Narahari, du bist sehr vom Glück begünstigt. Der Herr liebt es, von deiner Hand gekochtes zu essen. Also jetzt bist du der neue Koch. Und so seht ihr, wie Krishna das, was ihm in Gedanken dargebracht wurde, akzeptierte. Krishna ist also nicht abhängig von den Arrangierungen, die in dieser Welt aus Materie, Raum und Zeit gemacht werden, sondern kann auch die Meditation seines Devotees akzeptieren. Und B, ihr seht, wie Krishna für den Devotee die geeignete Arrangierung macht. Wenn wer das Gefühl hat, nicht den richtigen Service beschäftigt zu sein oder noch nicht richtig so den, wie soll ich mich ausdrücken, das genau Richtige gefunden zu haben, braucht man nicht unruhig zu werden und auf die mentale Ebene zu kommen. Krishna weiß von uns und er kann, auch wenn wir nicht gerade auf der Ebene von Narahari Chakravarti sind, der als Rasuja bekannt ist, der Koch mit den wunderbarsten Wohlgeschmäckern, auch dann kann Krishna für uns die richtige Arrangierung treffen. Da ist überhaupt kein Zweifel. So, der Devotee, der Transzendentalist, ist also bestrebt, zunächst einmal zu lesen, was in seinem Leben geschieht, und das nicht ständig zu ignorieren. Wenn wir erfahren, wie Krishna will, dass wir uns mehr hingeben, so indem Krishna ein paar Signale macht, dass unser materielles Leben zum Ende kommen sollte oder bestimmte Pläne oder Wünsche, die wir haben, nicht richtig sind, sollten wir das nicht ignorieren. Das Leid, was wir erfahren, diese Verwirklichung, die wir haben, sollten wir nicht einfach ignorieren und weitermachen wie bisher, sondern etwas Maßgebliches ändern in unserem Leben. Der Devote wird also durch Leiden, durch die dreifachen Leiden, überhaupt nicht gestört, denn er betrachtet diese Leiden als die Barmherzigkeit des Herrn, der ihm zeigen möchte, dass er etwas verändern sollte in seinem Leben. Krishna-Bewusstsein ist eine sehr spirituelle Angelegenheit, wo der Devote auf der spirituellen Ebene mit Krishna einen Austausch pflegt. Und er sollte sich nicht abhängig machen in seinem Leben von den verschiedenen Störungen, die er in der materiellen Welt erfährt. Er sollte nicht erlauben, dass Misserfolg seine Entschlossenheit, sich Krishna hinzugeben oder Krishna zu dienen, in irgendeiner Weise schmälert. Es ist sogar zum Teil sehr gut, wenn wir diese Leiden, wie zum Beispiel Misserfolg oder irgendwas anderes, erfahren, weil wir so unsere Verstrickung ins materielle Dasein ein für alle Mal auflösen können. Große Entschlossenheit. Jemand, dessen Geist nicht verwehrt ist, selbst wenn er die dreifachen Leiden erfährt, der nicht von Freude überwältigt wird, wenn er Glück genießt, und der frei von Anhaftung, Angst und Zorn ist, wird ein Weiser mit stetigem Geist genannt. Wir haben viele Beispiele von großen Devotis, die von nichts gestört werden. Zum Beispiel Shiva. Lord Shiva ist ein solcher Dira. Einmal nahmen die Devatas, wurden die Dämonen mit ihrem Regime so stark, dass die Halbgötter Angst hatten um ihre Herrschaft. So, ihnen wurde dann gesagt, den Halbgöttern, dass sie den Kampf gegen die Dämonen besiegen könnten oder siegreich sein könnten in dem Kampf, wenn Shiva ein Kind zeugte. Shiva war aber in dem Augenblick in der Entsagung. Daraufhin, und wollte kein Kind zeugen, er war in Meditation. Wollte das jetzt nicht machen. Daraufhin schickten die Devatas ein wunderschönes Mädchen. Und dieses wunderschöne Mädchen hat ohne Kompromisse gleich am Genital Shivas gespielt. Das ist normalerweise für einen Mann recht beunruhigend, oder zumindest seine Aufmerksamkeit kurz abgelenkt von den gewöhnlichen Gedanken, die er gerade hat. Aber Shiva war so angefüllt von den Gedanken an Sankarshan, eine Meditation, wo sämtliche Identifizierung mit dem Körper beendet wird, dass er das nur betrachtet und dachte, das ist also nicht jetzt das kultivierteste von allen Aktivitäten. Und in dem Augenblick kam Kamdev, das ist der Liebesgott, mit seinen 5 Pfeilen zu schießen. Das eine ist Agitation, das andere ist Berauschung, das andere ist Verrücktheit. Das sind all diese Pfeile, die losgeschossen werden, wenn man von Lust ergriffen wird. Da kommen diese 5 Pfeile. Und man ist dann ganz, ist nicht wiederzuerkennen. Nicht? Und als Shiva diese Pfeile kommen sah, öffnete sich sein drittes Auge und eine Feuerflamme schoss hervor, die den Kamdev in Schutt und Asche legte. Recht geschieht ihm. Und er war also nicht agitiert in keinster Weise, also über dieses Mädchen, was die sich ihm dort in ungebührlicher Weise genähert hatte. Und das ist also das Beispiel, was in den Schriften für Dira genannt wird, für jemand, der ungestört ist. Diese Störungsfreiheit ist halt möglich, wenn man von dieser Bhakti-Shakti ergriffen ist, dieser spirituellen Energie, die auftaucht, wenn man sich im hingebungsvollen Dienst für Krishna beschäftigt. Wir sehen das immer wieder. Krishna ist sehr, sehr, am Anfang ist Krishna sehr, sehr barmherzig, aber und gibt einem sehr reichlich von dieser Bhakti-Shakti, aber im späteren spirituellen Leben muss man sich wieder aufs Neue darum bemühen. Ich habe gerade mit Mahadev darüber gesprochen, in Hamburg gibt es eine Striptease-Tänzerin von der Republik, es gibt viele, aber auf der, diese hat das Lied von Boy George gehört, Hare, 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 wo denn der Hare Krishna Mahamantra drauf ist. Und ihr hat es spontan so gefallen, dass sie das als Background für ihre Aktivitäten gemacht hat. Nun, durch die, aber weil sie immer, also jetzt für zwei Wochen den Hare Krishna Mantra gehört hat, mit großer Anteilnahme und Aufmerksamkeit, wurde ihr Geist natürlich gereinigt, sodass sie sich auch ein bisschen einfältig vorkam in ihren Tätigkeiten, nicht? Und hat dann also da doch nicht mehr so enthusiastisch diese Tätigkeit wahrgenommen und ist jetzt aus dem Nachtclub geflogen, was Krishnas Mercy ist. Und kommt also regelmäßig zum Tempel in Hamburg, um dort, sie chantet schon auf, den, auf der Japa-Mala, Hare Krishna, Hare Rama. Und wird also durch die Kraft des Heiligen Namens geläutet. So ist es am Anfang. Am Anfang reicht ein bisschen Kontakt mit, der, mit dem transzentralen Heiligen Namen und man kann eine Loslösung entwickeln von der materiellen Energie. Aber später muss man sich doch noch ein bisschen mehr bemühen. Da muss man, da sieht dann Krishna, dass sehr auf den freien Willen des Lebewesens will ein Lebewesen Krishna bewusst werden und frei werden von dem Einfluss Mayas. Dann beginnt halt die Bemühung im hingebungsvollen Dienst, der gewissenhaft ausgeführt werden muss und eigentlich ganz auf einem ganz einfachen Prinzip beruht, dass man nämlich den Geist anfüllt mit Krishna, aber bewusst. Eine bewusste Bemühung macht, den Geist anzufüllen. Nicht einfach nur Hare, Hare, Hare auf der Platte hört, sondern da muss man etwas, eine bewusste Anstrengung machen. So, das ist, diese bewusste Anstrengung ist für Menschen, die nicht nur die nicht dem normalen Trend der Zeit folgen, sondern ist für spirituelle Revolutionäre, die sich, die nicht mehr den Wunsch haben, einfach nur von der äußeren Energie kontrolliert zu werden, sondern denen diese, denen es leid tut oder die es als äußerst unangenehm empfinden, immer wieder unter den Einfluss Mayas zu geraten und ein praktisch Prakriti Purushostho hi bhunte Prakriti Janvanan Karanam Gunasangasya Sadasat Joni Janmasu Karanam Gunasangasya. Die Gemeinschaft mit der materiellen Natur, so heißt es, ist die Ursache für die verschiedenen Tätigkeiten des bedingten Lebewesens, welches auf diese Weise mit Gut und Schlecht in den verschiedenen Lebensformen zusammentrifft. So, die Devotees wollen nicht mehr durch diese materielle Natur gesteuert und kontrolliert werden und werden deswegen ein Weiser mit stetigem Geist genannt. Ich möchte hier jetzt enden und euch alles Gute in eurem Krishna-Bewusstsein wünschen. Dies sind sehr interessante Themen. Füllt den Geist auf mit Krishna, so viel wie möglich. Wenn ihr die älteren Devotees fragt, die in einem sehr nice Krishna-Bewusstsein sind, so sagen, werden sie euch sagen, sie brauchen das jeden Tag, ihren Geist wirklich mit Krishna zu erfüllen und an Krishna zu denken, aktiv. Unter dem Einfluss der Zeit. Evaporating. Gut. Hier möchte ich jetzt sein. Sie sind gekommen. Wir möchten im Namen des Berliner Tempels mal ein Dankeparu begrüßen. Die Ursache von großer Freude, dass du uns heute besucht hast. Und auch ein Freund ist mitgekommen von dir. Und auch Misha und wie heißt Karin, nicht? Kerstin, Entschuldigung. Kerstin sind gekommen. Alle, einige andere Gäste, glaube ich. Ist das dein ein polnischer Devoti?
Ja, ja.
Sehr lebhaft, ne?
Ja.
Oh ja, sehr gut. What is your name?
Marius.
Marius. Welcome. Gut. Habt ihr hierzu irgendwelche Fragen? Ich hatte Bettina zuerst gesehen, bitte.
Ja, meinst du, dass wir unseren Geist in Krishna einfühlen sollen?
Stimmt.
Ja, um frei zu werden von den äußeren Störungen. Nun ist es aber so, dass Krishna, das Malen ja sehr trickreich ist. Ne? Und das ist passiert, also mir auch öfter passiert, dass ich etwas für sehr Krishna gutes halte, was sich aber dann als Gegenteil herausstellt später. So, jetzt ist meine Frage, was können wir denn tun, um unser Unterscheidungsvermögen zu schärfen und unsere spirituelle Intelligenz zu entwickeln?
Yes. Das ist eine sehr gute Frage. Die Standardantwort ist, dass wir für alle Unterscheidungen, die wir machen, einen Maßstab brauchen. Im spirituellen Leben ist unser Maßstab Sadhu, also was die Heiligen sagen und auch die anderen Devotees, Guru, das was der spirituelle Meister sagt, und Shastra, was in den Schriften steht. Nun, trotzdem ist der Geist sehr trickreich und kann sogar die Aussagen von Guru, Sadhu und Shastra verstellen, und dann hält man im Grunde genommen ein Irrtum oder ein verstelltes Verständnis für die absolute Wahrheit. Nicht? Wir haben gehört, zum Beispiel da und da, man sieht, dass manche Devotees, die sagen, aber du hast doch ganz eindeutig gesagt, man kann nichts Künstliches unterdrücken. Man kann nicht künstlich etwas unterdrücken. Man muss doch alles ausleben. Das hast du doch ganz deutlich gesagt. Der Devotee sagt, also das klingt wie Rajneesh-Philosophie, das musst du woanders gehört haben. Nicht? Aber der Geist, der ist sich total sicher. Zum Beispiel, ich habe ein übertriebenes Beispiel. Wir haben das sehr oft gemerkt, oder merken das sehr oft, manchmal sagen die Bodhis, Prabhupada hat gesagt. Dann kommt etwas raus, was Prabhupada ganz gewiss nicht so gesagt hat. Nicht? Der Geist ist ein trickreicher Mensch. Deswegen hilft nur eines. Man muss sehr, sehr ernsthaft sich Krishna wünschen. Wenn man sehr ernsthaft ist, wird man den Geist überführen können. Aber wenn da noch ein kleiner Wunsch an Sinnbefriedigung ist, dann wird der Geist für dieses kleine Freiraum, den du ihm gießt, da versuchen, dich zu betrügen. Der Geist ist wie ein Kamel. Es gab einmal einen Beduin, der in eine Wüste ging mit seinem Kamel. Es war Winter. Er schlug sein Zelt auf und es war da recht warm und gemütlich. Nach einer gewissen Zeit streckte das Kamel den Kopf rein und sagte, ich friere so schrecklich da draußen. Es ist so eine kalte Wüstennacht. Kann ich nicht wenigstens meinen Kopf so weit, kann ich nicht reinkommen? Nee, sagt der Beduine, Kamele stinken und ich weiß, was passiert, wenn du reinkommst, dann ist kein Platz für mich. Na, sagte das Kamel, ich will ja nicht ganz rein, lass mich nur bis zu den Ohren rein. Denn wenn die Ohren warm sind, ist der Rest des Körpers warm. Okay, sagte der Beduine. Nach einer gewissen Zeit meldete sich das Kamel wieder. Es ist folgendes, mein Hals ist entsetzlich kalt. Ja, was willst du, sagte der Beduine. Lass nur meinen Hals noch rein, bitteschön. Ich parke den so im Zeltgiebel, da hast du so und so keine größere Verwendungsmöglichkeit für Platz, den brauchst du nicht. Lass mich ihn da reinparken, mein Hals. Und dann auf diese Weise ist das Leben ein bisschen wärmer und ich friere dir nicht ab hier. Okay, sagte der Beduine. Nach einer gewissen Zeit. Folgendes. Meine Vorderfüße sind gewaltig kalt. Jeder weiß, wenn die Füße nur warm sind, ist der Rest des Körpers warm. Wissen zum Beispiel die Sangetan, die Bodhis auch. Lass mich nur die Füße da rein, ganz am Anfang des Zeltes, wo du so und so nicht liegst. Okay, sagte der Beduine, aber dann ist endgültig Schluss. Und ihr wisst, wie es ist, das Kamel immer ein Stückchen mehr und dann bumm, war das ganze Zelt ausgefüllt mit dem stinkenden Kamel und der Beduine war draußen. So, und so ist der Geist. Ein bisschen Maya, bitteschön. Ganz klein bisschen, bin ich zufrieden. Man muss auch zufrieden werden können. Man muss zufrieden sein, habe ich gehört in der Vorlesung. Sonst kann nichts aus einem werden. Und so nach und nach kommt der Geist ganz rein. So. Prabhupada gibt eine sehr wichtige Unterweisung. Wenn der Geist anfängt, sich mit Maya zu beschäftigen und nicht mehr nachdenkt über die Unterweisung von Guru, Sadhu und Shastra, es gibt da eine folgende Sequenz. Zuerst denkt man über etwas und dann empfindet man dafür. Und dann will man. Und dann handelt man. Ist euch das klar? Man denkt über etwas. Heiraten zum Beispiel. Ja, naja, für und wieder. Dann fühlt man plötzlich, oh, ach, da ist aber jetzt die geeignete Persönlichkeit, die das zwischenmenschliche Beziehung doch sehr bunt gestalten würde. Und dann will man plötzlich. Und dann ist man plötzlich verheiratet. So, auf diese Art und Weise, ich meine, das war jetzt ein Beispiel aus dem Alltag gegriffen, auf diese Art und Weise geht das Denken, Fühlen, Wollen und dann schließlich die Handlung. So, der Devotee muss es lernen, wenn ein Gedanke, der Maya-mäßig ist, der eine Illusion ist, den gleich im Denkprozess zu beenden. Spiel nicht mit dem Feuer des Geistes. Das machen viele Devotees verkehrt. Spiel nicht mit dem Feuer des Geistes, sodass es nicht zu einer emotionalen Involvierung in die Maya hineinkommt und dann auch nicht letztlich in eine Handlung hinein, in einen Wunsch hereingeht und in eine Handlung. Aber weil wir die Neigung haben, etwas Unintelligentes zu genießen, das ist die Neigung des Geistes. Der ist ein bisschen frivol durch das materielle Denken. Deswegen lassen wir es zu, dass wir von der Denkstufe zur Fühlstufe und zur Willensstufe kommen. Und dann sind wir machen so. Wenn du merkst, wie dein Geist anfängt mit den Tricks, und das kannst du halt aufdenken, wenn du ein bisschen ernsthaft bist. Das musst du aufbringen. Und eigentlich ist das, bin ich fest davon überzeugt, dass grundsätzlich jeder Devotee diese Ernsthaftigkeit aufbringt, denn sonst wäre er nicht mit dem Krishna-Bewusstsein, hätte er sich nicht damit befasst. Wir sind alle hier, weil wir ein sehr ernsthaftes Anliegen haben. So, du musst einfach dann die Unterscheidungskraft benutzen, und das, die kriegt man halt, wenn man Wissen hat und wenn man die Intelligenz ein bisschen still hat. Das ist vielleicht eine etwas komplizierte Antwort, weil sie so ins Detail geht. Zuerst stehler deine Intelligenz, indem du jeden Tag liest, dann wirst du die Unterscheidungskraft aufbringen, zu sehen, was Maya ist und was nicht Maya ist. Und wir alle fühlen das ein bisschen, weil jeder eine grundsätzliche Ehrlichkeit mitbringt. Dann, wenn der Gedanke an Maya kommt, und das ist total natürlich, keiner soll sich schämen, wenn er an Maya denkt. In einer Welt aus Maya denkt man an Maya. Das ist ganz natürlich. Aber wo man sich einen Vorwurf machen kann, ist, wenn man anfängt, diesen Gedanken zuzulassen und nicht gleich rauszuwerfen mit der Intelligenz, sondern einfach plötzlich total in der Welt der Bhava ist, des Gefühls und schließlich in der Welt der Handlung ist. Ich hoffe, dieses analytische Verständnis kann dir helfen, mit diesem Punkt umzugehen. Wenn du jetzt mal nicht weißt, absolut nicht weißt, ist das Maya hier? Oder ist das eine Unterweisung? Ist das vielleicht richtig? Dann frag einfach ältere Devotees. Wir leben in so einer Zeit, der Zeit des Telefons. Da ist das, selbst wenn man auf Sack getan ist, möglich. Bhaktavatsala. Die gleiche Frage.
More or less. I was going to ask, sometimes it's like the, when it comes to a point where the mind is already filled up with ink.
Yes.
From, you know, one, the camel is already practically inside the
head. Yes.
And sometimes it's very hard to
get it out.
And even the, you know what the answer is, you know, fill the mind up with Krishna conscious thought, but there's no intelligence possible there, you know, and it's almost rejecting everything that comes in. So at this point, you know, it's
at this
really
point
heavy work.
You need a heavy, how do you say, eine Kur. Wie sagt man eine Kur? Cure?
A cure.
Nee, Kur. Was ist nochmal Kur in Englisch? Was? No, das ist eine Kuh. No, a Kur. Wie sagt man, Reddy, du bist doch... Weißt du, wenn man so eine Heilkur geht, frisches Heilwasser trinkt, gedünstetes Gemüse, Herzmassagen und so. Nein? Ja. Cool, was ist cool?
It's a place where you go to recuperate.
Yes, and it's a treatment. A treatment! I think it's a treatment. Health treatment, something like this. Wenn der Geist so voll mit Tinte ist und man einfach nicht die Milch reinkriegt, dann braucht man eine Kur. Leute gehen auf Kur, das ist eine sehr gute Sache, da verändern sich ihre Lebensumstände. Dreimal am Tag spazieren gehen im Kastanienwald, nicht? Und dann Moorbäder, nicht? Und nur Fachinger Heilwasser trinken und sonst nichts und so. So, wenn der Geist so voller Ink ist, muss man mal eine Gewaltreinigung machen. Zum Beispiel am Ekadasi 64 Runden chanten. Das wirkt. Und mal Entsagung auf sich nehmen, nicht so viel essen und schlafen, nicht? Und einfach mal sich in eine Situation hineinbegeben. Ekadasi ist gerade gut dazu, sehr gut dazu. Oder ein Vaishnava-Festtag. Oder man muss zu einem Vaishnava gehen und sagen, also wenn du dir die Finger kurz mit mir schmutzig machen kannst, dann tu mal ein bisschen Tinte hier aus meinem Geist schöpfen. Nicht? Und mit dem Devotee sprechen und dann tritt der Devotee motiviert einen der Devotee aufs Neue und dann geht es weiter. Muss dann, sollte das aber nicht zulassen, wenn der Geist langanhaltend voller Tinte ist. Dann muss die Treatment kommen, die Behandlung kommen. Manchmal hilft dann nicht mehr. Sieh mal, wenn du gesund bist, dann brauchst du, oder gut ernährt bist, dann brauchst du nur immer mal so eine Schnitte Brot mit ein bisschen Panierkäse drauf und Erdbeeren mit Schlagsahne dann auf der, und das reicht schon, nicht? Aber wenn du wirklich ausgehungert bist, dann reicht das nicht mehr, dann musst du Riesenteller essen, um mal wieder die Substanz zu kriegen, nicht? Und so ist es auch, wenn du wirklich merkst, dass du schlimme Maya bist, dann reicht es nicht aus, mal ein bisschen hier zu lesen und zu chanten. Das geht nicht durch die Kruste. Da musst du wirklich mal die Substanz wieder aufbauen. Und danach kannst du dann wieder mit ein bisschen Brot und Erdbeeren auskommen. Gut, wir sind hier an ein natürliches Ende gekommen.
Swami Sachinanda Swami Maharaj Ki Jai.